MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen bei MENA Watch. Heute das Thema Antisemitismus wurde bisher in Politik und Medien überwiegend von rechts wahrgenommen. Ist das tatsächlich so? Mein heutiger Gesprächspartner hat unter anderem zum Thema Antisemitismus unter Zuwanderern aus Syrien in Deutschland geforscht, dazu später. Erstmal herzlich willkommen, Professor Dr. Günther Jäckeli. Du machst heute einen kurzen Abstecher in deiner früheren Heimat, weil du inzwischen im Ausland deiner Arbeit nachgehst, aber dazu auch später. Erstmal kurz einen Überblick über deinen Werdegang. 2011 hast du am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin mit der Dissertation Antisemitische Argumentationsmuster unter Jugendlichen mit muslimischem Hintergrund in Europa zum Dr. Phil promoviert. Und von 2011 bis 2012 warst du Berater zur Bekämpfung von Antisemitismus des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte, der OSZE. Ganz kurz, was ist die OSZE und was macht die?
Die ist im Kalten Krieg gegründet worden, um eine Plattform zu haben, dass sich die Länder unterhalten können, auch mit dem Ostblock, Westblock, und hat aber dann nach dem Zerfall der Sowjetunion andere Aufgaben gefunden. Zum Beispiel machen die sehr viel zur Wahlbeobachtung, aber auch diese das Menschenrechtsbüro, das sie in Warschau haben, versuchen sie, demokratische Strukturen zu fördern.
Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter. 2013 wurdest du Permanent Fellow am Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. 2014 warst du Visiting Scholar an der Indiana University Bloomington in den USA. Heute bist du dort Professor am Institut für Germanistik und Judaistik. Aus deiner Vita ist der internationale Ansatz schon zu merken, der sich auch in deinen Studien wiederfindet. Dann hätte ich aber vorher erstmal noch eine Frage grundsätzlicher Art. Welches sind die vorherrschenden Ideologien, die den heutigen antijüdischen Hass in seiner Verbreitung und Intensität fördern? Religion, Politik?
Naja, das ist die lange Geschichte des Antisemitismus, die mindestens 2000 Jahre alt ist, hat ein Reservoir von antisemitischen Vorstellungen geschaffen, die sich in der Kultur widerspiegeln, in der Politik, im Denken vieler Menschen, dass sie Probleme erklären anhand von jüdischen, antijüdischen Weltverschwörungstheorien. Und das äußert sich heute politisch aus ganz verschiedenen Ecken, von rechts, von links, in verschiedenen Milieus, christlich, muslimisch. Und die haben alle auch ihre eigenen Ideologien entwickelt, wie sie begründen, warum sie das Jüdische, wenn man so will, oder das Phantasma, was sie an Vorstellung haben vom Jüdischen, warum sie das nicht mögen, warum sie das hassen, warum sie das als Gefahr sehen. Und je nachdem, wie die Einzelpersonen, wo sie sich eher zu Hause fühlen, wenn man so will, in welchen Kontexten, nehmen sie die Angebote, die es ideologisch gibt aus diesen verschiedenen Ecken, dann wahr, um zu begründen, warum sie ihre Ressentiments legitimieren können. So würde ich das sehen. Also es kommt aus ganz verschiedenen Ecken. Es ist ein Gemisch sehr oft und das hat man zunehmend mit der Globalisierung und auch mit den sozialen Medien, dass sich die Leute Fragmente rauspicken, die ihnen gerade passen, aus den verschiedenen Ideologien, ob sie von rechts, von links, von rassistischen, religiösen Begründungen kommen und die dann auch vermischen.
Die Frage ist ja auch, warum Antisemitismus immer als singuläre Form gehandelt wird. Warum nicht unter Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und den anderen Problemen wählen? Also da hattest du gerade auch die Begründung gegeben, das hat was mit dieser Geschichte des Antisemitismus zu tun. Oder würdest du da noch was hinzufügen wollen?
Ja, das ist also mit der Geschichte, die Idee des Rassismus ist relativ neu im Vergleich zum Antisemitismus. Selbstverständlich ist die, sozusagen, warum man andere Menschen abwertet, das ist eine Sache, aber beim Antisemitismus spielt nicht nur die Abwertung eine Rolle, sondern auch diese, wirklich die Welt sich so zu erklären oder auch das Jüdische Phantasma ja als Gefahr zu sehen. Das ist ein Unterschied zu Rassismus, auch zur Homophobie und anderen solchen unschönen Vorstellungen von anderen Menschen.
Mhm. Ist da die IRA-Definition eine Hilfestellung, um Antisemitismus zu identifizieren?
Ja, die wurde ja entwickelt. Das ist interessant, mal sich nochmal da reinzugehen, wie die entwickelt wurde, wann die entwickelt wurde. Schon vor gut 20 Jahren, als hier in Europa im Zuge der zweiten Intifada, aber auch nach dem 11. September, wo es sehr viele Verschwörungstheorien gab, und dem Irakkrieg, wo es auch sehr viele Verschwörungstheorien gab, die ja eigentlich nichts direkt weder mit dem Staat Israel zu tun haben, noch mit Jüdinnen und Juden. Aber da gab es eine große Welle von antisemitischen Vorfällen und auch viele Juden, die angegriffen wurden, dann hier in Berlin auch und in anderen Städten Europas. Und die Begründung der Täter wurde oft gemacht, ja, wir wollen Israel kritisieren, das ist ein Ausfluss der Kritik an Israel. So wurde das nicht nur von den Tätern begründet, sondern auch von denen, die das entschuldigen wollten. Und dann wurden aber Synagogen angegriffen, hier in Berlin und in Paris und in Toulouse und in London und in vielen Städten oder auch Jüdinnen und Juden angegriffen auf der Straße mit eben dieser Begründung. Und dann gab es ja auch, das ist wahrscheinlich einigen bekannt, dieses Urteil, als ein Brandsatz auf eine Synagoge geworfen wurde oder da hingelegt wurde und die Täter sich rausreden konnten zu sagen, das ist wir wollten uns politisch da äußern und die Richter haben das, diese Argumentation sind sie gefolgt, weil sie eben sie haben den Antisemitismus nicht erkannt da drin.
Das war Wuppertal, kann das sein?
Ja, das war in Wuppertal. Mhm. Und dazu ist diese Definition entstanden, um erstmal den Polizistinnen und Polizisten etwas an die Hand zu geben, um das überhaupt erkennen zu können, mit Beispielen auch. Diese Definition besteht ja aus einem langen Satz, der relativ schwammig ist, aber dann gibt es 11 konkrete Beispiele, wie sich das äußern könnte. Und da drin sind auch einige der Beispiele, die sagen, naja, wenn jemand sich zwar anti-israelisch äußert, aber Juden dafür verantwortlich macht, dann ist das ein sehr starker Hinweis, dass es Antisemitismus ist. Oder wenn das Ziel hat, Israel aufzulösen, aber alle anderen Staaten sollen weiter bestehen, dann ist das auch ein starker Hinweis darauf, dass da Ressentiments vorherrschen und sich das gegen das Jüdische richtet, was die Person dann im Kopf hat. Also diese Beispiele helfen. Man kann, wie alle Definitionen, man kann das immer noch verbessern, muss es eben im Kontext sich angucken, aber die helfen sehr stark, diese Beispiele. Eben diese Dimension, die es jetzt nach der Staatsgründung Israels gibt, dass sich viel Antisemitismus äußert mit Bezug auf Israel.
Und die Jerusalem-Erklärung, was genau wohl ist da die Stoßrichtung? Also ich verstehe, dass das eine Kritik ist an der IRA und dass sie sehr heftig verteidigt wird. Ich weiß aber nicht, welche jetzt wirklich sich durchsetzt.
Ja, die ist ja, kann man ja eigentlich gar nicht in Vergleich setzen, denn diese IRA-Definition, die ist von vielen Staaten mitgetragen, mit vielen jüdischen Organisationen miterarbeitet seit 20 Jahren. Sie war erst eine von der, damals hieß der EUMC, das war der European Union for Monitoring, Center for Racism und noch irgendwas. Ich krieg's nicht mehr genau hin, wie der Name hieß, die hat sich dann auch umbenannt. Aber diese Definition, die Vorgängerdefinition, die ist fast wortgleich. Die wurde entwickelt von eben dieser europäischen Organisation zusammen mit jüdischen Organisationen und wurde auch mitgetragen von den jüdischen Organisationen in Europa, auch dann weltweit und hat diesen Rückhalt in den jüdischen Gemeinden. Selbstverständlich gibt es da auch unterschiedliche Meinungen, aber in der breiten Masse wird die mitgetragen und auch von vielen Staaten, von vielen größeren Organisationen. Diese sogenannte Jerusalem-Erklärung, das sind halt eine Anzahl von, ich glaube, insgesamt 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich zusammengetan haben und meinten, sie müssten ihre zionistischen Freunde schützen und eine andere Definition zur Verfügung stellen. Also so ist meine Interpretation jedenfalls davon. und haben dann das groß aufgebauscht. Aber das hat mit Jerusalem eigentlich nur insofern was zu tun, dass es eine Konferenz gab, die in Jerusalem stattfand, wo sich viele von diesen Menschen zusammengefunden haben und dann eine Erklärung gemacht haben, die aber noch viel schwammiger ist eigentlich und sich eigentlich nicht dazu eignet, als Handhabung wirklich ein Kriterium zu schaffen. Und deren Hauptpunkt ist, die ist sich aber in einigen Punkten auch sehr ähnlich. Also beispielsweise sagen die auch, in dieser Erklärung lässt sich auch finden, und das ist ja auch richtig zu sagen, wenn jemand Juden verantwortlich macht für das, was Israel macht oder nicht macht, dann ist es ein starker Hinweis, dass es Antisemitismus ist. Also das, sowas sagen die auch. Und die Verschwörungstheorien, antijüdischen Verschwörungstheorien, kommen da auch drin vor. Das ist nicht alles schlecht, aber was denen ein starker Punkt war und weswegen sie das stark machen, auch nach wie vor, ist, ein Kernpunkt ist die Auflösung des Staates Israel. Wenn man das möchte, da sagen sie explizit, das sei kein Antisemitismus. Und daran, glaube ich, ist es, und dieser starke Antizionismus, daran, glaube ich, sind dann diese Schreitereien, die Leute, die sich damit nicht so sehr befassen, glaube ich, schwer nachvollziehen können, weil es auch so eine Detailfrage ist. Oft in der Empirie ist es in den häufigsten Fällen, also dass, wenn jemand sehr antizionistisch sich äußert, dass sich das überschneidet mit antisemitischen Vorstellungen. Das lässt sich auch in Umfragen nachweisen. Und es ist auch ja in sich, denke ich, sehr logisch, wenn jemand darauf pocht, dass es der Antizionismus, dass der Zionismus etwas Böses ist. Also es gibt ein unterschiedliches Verständnis von, was Zionismus ist. Das ist aber ähnlich wie mit dem, was jüdisch ist. Für mich ist Zionismus ganz einfach eine Feststellung, ja gut, jetzt gibt es den Staat Israel, also Zionismus heute. Und ich denke, das ist auch okay, dass es den Staat Israel als jüdischen Staat gibt. Und früher der Zionismus vor der Staatsgründung war einfach die Idee, es soll einen jüdischen Staat geben. So, genau. Was aber heute dann Antizionismus heißt, das kann ja nur heißen, man will ihn auflösen. Und das ist unabhängig davon, ob man das als Antisemitismus bezeichnet oder nicht. Es ist einfach eine sehr gefährliche Herangehensweise oder Idee, den Staat Israel aufzulösen, ganz praktisch. Denn wenn das passieren würde, wären die 9 Millionen Menschen, die da leben, in größter Gefahr.
Und ich glaube, die spielen auch teilweise mit der Idee, die Menschen zu verunsichern, denn das kommt hauptsächlich in Feuilletons und in linksorientierten Artikeln in der Zeitung vor, diese Jerusalem-Erklärung und die Vertreter dahinter. Ich glaube, den Menschen ist nicht bewusst, dass das eine eben aus einer ganzen Gruppe von Organisationen entstanden ist und das andere sozusagen das Denkmuster einer ganz eigenen Gruppe, die eben das so dagegen setzen will. Aber ich würde jetzt noch gerne zu einem anderen empirischen Fall kommen, den du beobachtet hast, und zwar, welches antidemokratische und antisemitische Weltbild verschiedene Gruppen haben. Und das ging jetzt eher in die muslimische Richtung. Da hast du dann die Gruppen Muslimbruderschaft, türkische AKP, Meligörisch bis zu Al-Qaida oder Al-Qaida, Hamas, Samidun und die Islamische Republik Iran untersucht, wie welches Weltbild verbreiten diese Gruppen und worauf stützt sich deine Forschung?
Ich habe mir diese Gruppen nur angeguckt, was in der Literatur ist, aber ich habe dazu nicht explizit geforscht, sondern ich habe eher ich gucke mir an, wie die Leute darüber denken, was sie damit machen. Also ich arbeite sehr viel mit Interviews und auch zunehmend mit, was Leute auf sozialen Medien, wie sie sich da äußern. Und darüber ziehe ich dann meine Schlüsse. Aber diese Gruppen die islamistische Ideologie, die geht nicht erst auf die Muslimbrüder zurück, aber die Muslimbruderschaft ist sehr einflussreich, die ja Ende der 20er Jahre gegründet wurde von Hassan al-Banna und bei der immer noch viele Menschen andocken und eine zentrale Figur in der Ideologie der Muslimbrüder war Qutb und der hat auch ein zentrales Werk geschrieben, Unser Kampf mit den Juden, das sehr, sehr explizit antisemitisch ist und das passt auch in das, oder macht das nochmal deutlich, wie das Weltbild der Islamisten ist. Die sehen die Zeit heute als Endkampf der Religionen, in der sich die Muslime behaupten müssen gegen die Christen, die von den Juden gesteuert sind, wenn man das so kurz fassen will. So, und in diesem Weltbild sehen sie sich im Kampf, und der Kampf soll auch als heiliger Kampf, wird er deklariert, gegen die Jüdinnen und Juden. Das ist sehr zentral beim Islamismus, und deswegen ist es auch nicht nur Zufall, dass wir bei allen islamistischen Organisationen einen starken Antisemitismus sehen. Das ist ein zentrales Element des Islamismus. Das ist im Islam, ich würde trennen vom Islam und Islamismus, wobei manchmal die Übergänge auch fließend sind, selbstverständlich. Aber der Islamismus ist halt dieser Ansatz, wir wollen ein Kalifat schaffen, eine Gesellschaft, die nicht darauf fußt, dass sich Menschen Regeln schaffen, sondern die angeblich von Gott gewollten Regeln, dass wir die umsetzen, wobei natürlich die von Menschen umgesetzt werden müssen und von denen, die sagen, sie haben dann Wissen, was Gottes Wille ist, und das mit der Scharia begründen. Und der Islam, der muss das nicht, also Leute, die sich zum Islam, auf den Islam beziehen und auch die Texte des Islam, also der Koran, aber auch die Hadithen, da gibt es Elemente, die stark antisemitisch sind. Es gibt aber auch positive Bezüge zu Jüdinnen und Juden, und es gibt einen gewissen Spielraum, wie man das interpretieren kann. Der Mainstream ist allerdings immer noch so, dass es sehr antijüdisch interpretiert wird, die Stellen, die im Koran, die sich finden lassen, zum Judentum und zu Jüdinnen und Juden.
Wenn sich jemand, vielleicht auch unsere Zuschauer, in einem Diskurs befindet, wie kann man auf solche Feststellungen von Vertretern dieser Richtung antworten? Also wie kann man argumentieren, und was sollte eigentlich passieren, um solche Sachen wie gerade auch wieder stattgefunden Kalifatsforderungen auf der Straße in Demonstrationen oder sogar in festen Veranstaltungen im Titel schon drin, wie kann man dagegen vor, oder was sollte passieren?
Ja, oft spielen die islamistischen Organisationen damit, dass sie eben sich nicht, sie bezeichnen sich selber nicht als Islamisten, sondern sie bezeichnen sich als wahren Vertreter des Islams. Und die einzelnen islamistischen Organisationen sind auch sehr oft im Kampf miteinander. Das ist also keine Klarheit. Deutlich zu machen, dass es diese antidemokratischen Ansätze da gibt bei den Islamisten, die nicht militant sind, sondern den Ansatz haben, wir wollen das langfristig angehen über Bildung und auch mit Mitteln der Demokratie Macht erhalten, dass man das deutlich macht, was wieder die antidemokratischen Kräfte, dass die antidemokratischen Kräfte sind. Ich glaube, das ist sehr wichtig, das immer wieder zu betonen auch und auch genau hinzugucken. Also viele der Organisationen, das ist jetzt für Deutschland, Europa insgesamt wichtig, viele muslimische Organisationen sind halt sehr beeinflusst von islamistischen Organisationen. Das ist auch wiederum leicht erklärbar, denn wenn die Organisationen, die islamistisch sind, die wollen ja politisch was und sind auch deswegen im politischen Bereich viel aktiver. Und es kommt noch dazu, dass die auch besser organisiert sind. Die Leute, die Islam oder die Religion als Privatsache sehen, haben nicht unbedingt das Bedürfnis, daraus eine Politik zu machen. Sondern die wollen halt vielleicht in die Moschee gehen irgendwo und die Rituale vielleicht auch aufgehoben wissen und brauchen da auch eine Infrastruktur und wollen sich aber nicht unbedingt dafür einsetzen oder sehen das nicht als zentrale Aufgabe, muslimische Organisationen zu schaffen. Deswegen sind sozusagen strategisch die Islamisten im Vorteil. Und sie werden auch schon seit langem hofiert, weil sie halt organisiert sind, gut organisiert sind. Und zunehmend in Deutschland ist es nochmal speziell. Also viele der Muslime in Deutschland sind türkischer Abstammung. Und deswegen sind hier türkisch-islamistische Organisationen besonders stark, die man im Blick nehmen muss. Und da ist nicht nur Milli Görüş, also die Organisation, die von Erbakan gegründet wurde, der ein Antisemit und Islamist war und der immer noch verehrt wird in den religiösen Organisationen, dessen Bild immer noch hier hängt, dessen Texte immer noch gelesen werden, auch in den deutschen religiösen Vereinen. Aber auch DITIB, der noch wesentlich größer ist, die hat die meisten Moscheen in Deutschland, sind DITIB-Moscheen. Und seit Erdogan an der Macht ist, sind die auch zunehmend islamistisch. Also haben nicht mehr diesen traditionell türkisch-säkularen Ansatz, sondern gehen mehr in den Islamismus und damit auch sehr stark in den Antisemitismus.
Aber die Frage ist ja, das wissen im Prinzip die deutschen Politiker schon eine ganze Weile. Also es wird ja von verschiedenen auch liberalen Muslimen darauf hingewiesen und Musliminnen vor allem. Was sollte geschehen? Also kann man einfach sagen, jetzt diese Moscheen müssen ihre Verwaltungen also nach Deutschland verlagern, die dürfen keinen Kontakt mehr mit der Türkei haben. Das Problem war wohl immer in diesem Fall, dass dann die Finanzierung von Deutschland geleistet werden müsste. Und da will man nicht so richtig ran oder woran liegt's?
Ja, das ist, glaube ich, also ein starker Grund. Und ich glaube, bisher ist es traditionell so, dass die Strukturen haben sich so in der Phase so wurden die etabliert, als noch die deutsche Politik und zwar über alle Parteien hinweg war, die damals dann türkischen sogenannten Gastarbeiter, die sind hier für eine bestimmte Dauer und sollen dann wieder zurück. Und wenn die sozusagen in Strukturen sind, die von der Türkei gesteuert sind, ist das völlig in Ordnung. Und dann gab es halt auch mehr und mehr Interesse von der Türkei. Also die Imame werden ja von der Türkei finanziert, die dann hier auch sind über das DITIB-Netzwerk. Das ist aber zunehmend, wird das, glaube ich, auch ein politisches Problem, wenn nämlich Erdogan damit auch, also nicht nur Politik macht zu Antisemitismus, sondern insgesamt Politik macht im Interesse der Türkei und nicht im Interesse von Deutschland. Und da mischt sich dann auch Antisemitismus oft dann auch mit rein und türkischer Nationalismus wird gefördert. Also auch die enge Kooperation im Moment mit der MHP, der türkischen Faschisten, also ist dann hier als eine Organisation, davon sind die Grauen Wölfe, die auch in Deutschland sehr aktiv sind. Also das sind sehr stark antidemokratische Strukturen, die dann mittels der Religion sich dann in den Wohnzimmern wiederfinden. Naja. Also das ist ein größeres Problem, aber der Antisemitismus ist auch ein Teil davon.
Also bisher wurde noch nicht genug unternommen, um das zu unterbinden. Also man müsste da wirklich nicht nur grüne Tische für Islam machen, sondern vielleicht auch für demokratische Studien oder Strukturen, die gefördert werden müssen.
Ja, man müsste vor allem die in die Pflicht nehmen, auch, also die sagen ja auch, die DITIB sagt ja auch, sie sind eigentlich demokratisch, man müsste sie in die Pflicht nehmen und dann das kontrollieren, ob die dann auch die entsprechenden Bildungsprogramme so umsetzen oder eben im Interesse der türkischen Staatspolitik handeln und auch die machen ja auch viel Bildungsarbeit mit Jugendlichen und da denke ich, da muss genauer hingeguckt werden, was die machen. Und langfristig ist es, denke ich, selbstverständlich auch eine Aufgabe hier von den Strukturen in Deutschland, dass eben es gibt viele Menschen, etwa 5,5 Millionen Menschen, die sich dem Islam zugehörig fühlen hier in Deutschland. Und denen sollte auch eine Struktur geschaffen werden, die eben nicht vom Ausland gesteuert ist, sondern dass sie das selber auch organisieren können. Und da kann der Staat vielleicht helfen. Das ist immer schwierig, wenn man auch eine gewisse, den säkularen Staat haben möchte, der aber in Deutschland sowieso ja nicht so ganz säkular ist. Also es gibt ja die Kooperation mit den Kirchen. Da muss man gucken, wie man das schafft. Aber das kann eigentlich auf Dauer kann das nicht so weitergehen, dass das vom Ausland so stark gesteuert ist. Also, denn die Leute bleiben ja auch hier, diese 5,5 Millionen Menschen etwa, die es hier gibt, die sich zum Islam zugehörig fühlen. Da mögen jetzt vielleicht aus Syrien, sind ja etwa 1 Million Syrerinnen und Syrer hier, da mögen einige vielleicht zurückgehen, aber das sind wenige, selbstverständlich, weil die Perspektiven ja hier sind und das ist eine Realität, mit der wir in Deutschland dann umgehen müssen oder ich bin ja jetzt gar nicht mehr hier in Deutschland, sondern aber hier in Deutschland.
Die Empfehlung kann ja trotzdem ausgesprochen werden, aber ich hätte da natürlich noch einen Nachsatz, und zwar statt der unendlich vielen Antisemitismusbeauftragten inzwischen, die eigentlich dazu da sind, die Juden zu beruhigen, dass es ihnen eigentlich doch gar nicht so schlecht geht, wäre doch einer wichtiger, der genau das tut, was sie gerade oder was du gerade gesagt hast, nämlich die neuen Strukturen, die den Islam und die Islamvertreter untersuchen und versuchen, demokratischer zu gestalten, da wirklich zu gucken, was passiert. Also sowas haben wir bisher nicht. Nicht, dass ich wüsste.
Ja, es gibt einzelne Ansätze. Es gibt, glaube ich, zwei Professoren, die Islamwissenschaftler sind, die auch sozusagen versuchen, gibt es da Reformen im Islam, und die, glaube ich, machen auch gute Arbeit. Und es gibt auch Ansätze.
War das Professor Uri? Also der eine in Freiburg? Die,
glaube ich, und
Koshide, oder?
Ja, genau. Genau. Okay. Die zwei gibt's, und da gibt's wahrscheinlich auch noch mehr. Mhm. Und es gibt auch muslimische Gemeinden natürlich, die explizit diesen Einfluss nicht wollen, oder die auch so theologisch eine andere Ausrichtung haben. Die gibt's ja auch. Und es gibt, und da muss man auch wieder genauer hingucken. Also hier in Deutschland gibt's eine große Gruppe der Aleviten, die sehr viele von denen sehr tolerant und weltoffen sind und eigentlich demokratische Strukturen wollen. Und dann gibt es aber auch innerhalb der sunnitischen Gemeinden und auch der schiitischen Leute, die sich distanzieren. Und bei den Schiiten gibt es natürlich sehr wenige in Deutschland, aber viele von den Schiiten hier, die kommen aus dem Iran. Mhm. Und das sind auch dann oft Oppositionelle, die nicht mit dem iranischen Regime und deren Theologie auch übereinstimmen, aber die Strukturen, die schiitischen Strukturen, die es dann gibt, weil eben Iran Geld gibt, sind dann doch vom Iran gesteuert. Also das ist so ein Problem.
Naja, mein Vorschlag wäre eben, man sollte sich da von der Regierung her drum kümmern, denn die zwei Professoren sind mir bekannt, aber ich glaube nicht, dass die wirklich einen Einfluss darauf haben, dass sich demokratische Strukturen innerhalb des Systems verändern. Also die machen ja aus, also der Professor Uri bildet Islam-Religionslehrer aus, soweit ich weiß. Und das ist schon mal ein guter Punkt, das zu tun, aber das ändert ja nicht die gesamte Struktur. Wollen wir aber doch noch mal auf dein neues Buch eingehen, das gerade erschienen ist. Der Titel lautet Von Damaskus nach Berlin, Antisemitismus unter arabischen und kurdischen Geflüchteten aus Syrien. Das hattest du gerade angesprochen. Gibt es einen Unterschied in Bezug auf Antisemitismus innerhalb dieser beiden Gruppen? Und zahlenmäßig, also wie viele Kurden und wie viele arabische Syrer gibt es?
Es gibt insgesamt etwa 1 Million Syrerinnen und Syrer in Deutschland jetzt. Und der Anteil der Kurdinnen und Kurden ist etwa 30%, knapp 30% von den Zahlen, die man weiß. Und das ist ja eine ganze Menge. Und bei den Kurden in Syrien, es gibt eine sehr lange Geschichte der Diskriminierung gegen Kurdinnen und Kurden, soweit, dass deren Sprache verboten wurde oder die Schwierigkeiten hatten, ihre Sprache überhaupt zu sprechen oder auch ihren Kindern kurdische Namen zu geben. Und es gab diese, durch den Panarabismus und vor allem durch die Baath-Partei, gab es sehr viel Diskriminierung gegen Kurdinnen und Kurden, die im Namen des Panarabismus kam, und mit dem Panarabismus, also es war die Staatsideologie sehr lange, jetzt hat sich das ja seit Dezember letzten Jahres etwas geändert, muss gucken, was da jetzt passiert. Aber die Staatsideologie war vor allem durch den Panarabismus und durch die Baath-Partei sehr geprägt, und darin war, und das äußerte sich auch darin in den morgendlichen Ritualen der Schule, dass ein Schwur geleistet werden musste auf das Assad-Regime, gegen die Muslimbruderschaft, gegen die auch einen Aufstand organisiert hat in den 80er Jahren, und gegen den Zionismus, und für die arabische Einheit. Und die arabische Einheit, glaube ich, kam an zweiter Stelle. Jedenfalls bei der arabischen Einheit, da ging es oft gegen Kurdinnen und Kurden, und einige haben mir auch gesagt, besonders der älteren Generation, die wurden dann, mussten das besonders laut rausschreien, und wenn nicht, wurden sie dazu geprügelt. So, das heißt, es gab bei vielen auch einen Bruch damit, weil sie diese ganze Ideologie als gegen sich gerichtet wahrgenommen haben. und auch der Antizionismus, der da Teil dieser Ideologie war. Das heißt, da gab es schon mal einen Bruch. Und dann gibt es auch schon seit Jahrzehnten mit einzelnen kurdischen Organisationen zumindest eine Kooperation zwischen Israel und diesen Organisationen. Irak ganz deutlich. Und so, dass zumindest einige auch von unseren Interviewpartnern sogar einen sehr positiven Bezug auf Israel haben, nicht unbedingt, dass sie die Politik gut finden oder dass sie, also es gibt immer noch einen starke Solidarität mit Palästinensern, aber es gibt zumindest die Idee, na, die Jüdinnen und Juden haben etwas geschafft, was wir auch wollen. Wir sind ein kleines Volk, wir sind in einer feindlichen Umgebung, wir wollen unseren eigenen Staat haben und das als positives Beispiel sehen. Das ist manchmal auch vermischt mit antisemitischen Vorstellungen, dass die Juden so viel Macht haben oder so. Das kommt dann auch dann vor. Aber es ist ein positives, eine positive Idee vom jüdischen Staat und auch insgesamt vom jüdischen Volk. Das ist bei einigen, nicht bei allen der Kurden, die wir da interviewt haben, der Fall. Was aber insgesamt, was ich sehr erschreckend fand, ist, dass die Verschwörungstheorien sehr, sehr stark sind, durchweg. Also bei den Kurden vielleicht ein bisschen weniger, aber auch, aber die äußern sich nicht unbedingt antisemitisch. Aber dass es so stark drin ist, dass die Leute da kaum von wegkommen und auch Sachen, die sich hier in Deutschland erleben, durch Verschwörungstheorien erklären. Also das, oder auch wir haben die interviewt von, also mit verschiedenen Leuten natürlich von 2016 bis 2021, in verschiedenen Wellen, in Gruppeninterviews, in Einzelinterviews und mit verschiedenen Interviewern. Aber sie haben uns sehr oft, haben sie Probleme mit rechtlichen Fragen, also einmal beim Asylprozess, aber auch die Wohnungssituation war für viele wirklich sehr schlecht und ist bei manchen auch immer noch sehr schlecht. Und sie haben sich dann eingelassen auf irgendwelche illegalen Makler, das waren glaube ich 3-4 Leute, die uns das erzählt haben, die denen versprochen haben, das waren oft Landsleute, denen versprochen haben, sie würden eine Wohnung besorgen, die mussten den Cash Geld bezahlen und dann gab es aber die Wohnung nicht. Und dann haben einige probiert, darüber auch, hatten sie halt rechtliche Probleme probiert über einen Anwalt, dann denen das Geld wieder zu bekommen. Also, aber vor allem diese Asylprozesse. Und viele, sehr viele wirklich, haben gesagt, naja, sie wollen einen jüdischen Anwalt suchen, weil der hat ja so dann so viel Macht und kann das alles für sie regeln. Ja, und es gibt natürlich jüdische Anwälte in Deutschland, aber nicht viele. Und auch nicht viele, die dann, also wenn sie damit beschäftigt sind, den jüdischen Anwalt zu finden, hilft ihnen das natürlich wenig in ihrem Prozess. Und auch die Erklärung, manche haben verschwörungstheoretische Erklärung gehabt, wieso sie denn und das war nicht unbedingt antisemitisch, wieso sie überhaupt hier in Deutschland sind. Also sie sind, es war für mich sehr erstaunlich. Sie sind ja selber, den Fluchtweg haben sie uns sogar auch beschrieben und wie das dazu gekommen ist. Aber sie haben gedacht, es gibt diese Großverschwörung, dass Deutschland das irgendwie orchestriert hat, damit vielleicht auch Israel den Konflikt, den Bürgerkrieg in Syrien und dass sie sich jetzt hier wiederfinden als Teil einer Arbeitsmigration, obwohl sie auch arbeitslos waren, dass Deutschland die Arbeitskräfte braucht und sie deswegen jetzt hier sind. Also das war oft sehr wirr. Aber es war dann diese, was ihnen ja nicht weiterhilft, wenn sie sich, wenn sie hier ihr Leben aufbauen wollen. Sehr starke Verschwörungstheorien, sehr starke antijüdische Vorbehalte auch bei sehr vielen. Das haben wir feststellen können, ja.
Also eher bei den 70% der arabischen Syrer.
Ja. Interessanterweise bei den gemischten Gruppen, also wenn jetzt Kurden mit Arabern in einem Raum saßen, haben sich dann aber auch viele der kurdischen Teilnehmer beteiligt an den antisemitischen Narrativen.
Nach dem, was du am Anfang ausgeführt hast, sieht das für mich so aus, dass sie das tun, um nicht verhauen zu werden.
Das könnte so haben wir das interpretiert.
Ja. Ja.
Okay. Also dieses Verhauen war in dem Setting nicht so, das nicht so akut, aber das
nicht
steckt.
Komisch, aber gut, das Wort ist halt komisch. Ich würde gern noch wissen, ist denn bei diesen Befragungen auch ein Unterschied in der Wahrnehmung von Juden mit dem Bildungsgrad verbunden gewesen?
Ja, aber nicht so, wie man es sich vielleicht denkt. Also einer, erinnere ich mich sehr genau, der war erst Lehrer, Direktor einer Schule in Syrien und ist dann auch Literaturprofessor geworden in Syrien. Und der hat uns sehr stolz erzählt, zitieren konnte er sogar aus den Protokollen der Weisen von Zion, und hat gesagt, er hat zwei Exemplare zu Hause und das wäre das. Und ich erkläre mir das so, dass die, also hohe Bildungsschichten in Syrien hieß auch, man hat sich mit dieser Ideologie, die es gab, auch identifiziert. Also es gab ja nicht nur diesen Panarabismus, der sehr stark antizionistisch, aber auch antijüdisch war. Es gab auch Minister, die diese Ritualmordlegende verbreitet haben. Die waren 20, 30 Jahre lang Minister. Klass heißt er. Der hat ein Buch geschrieben, wo diese Ritualmordlegende weiter verbreitet wird. Und das gehörte sozusagen dann zu der Bildungsschicht dazu und zu den Machthabern. Und man musste natürlich, um aufzusteigen, um überhaupt Direktor von einer Schule zu werden und dann auch Professor zu werden, wahrscheinlich auch für Literatur, arabische Literatur, musste man die Ideologie, durfte man zumindest nicht sehr kritisch dem gegenüberstehen. Na, und deswegen gab es also auch von den sehr gebildeten Leuten einen starken Antisemitismus. Und andererseits gab es einige, die, ich erinnere mich an einen, das war interessanterweise in einem Gruppeninterview mit diesem Professor und ein Mann, der als Schreiner gearbeitet hat, aber gar keine richtige Ausbildung bekommen hat. Ich glaube, 6 Jahre Schule oder so hat er gemacht. Und er hat gesagt, also ich weiß das nicht, was in der Politik passiert, aber mit den Menschen habe ich sowieso nie was zu tun. Wenn der Professor das aber sagt, wird es vielleicht stimmen. Aber er hat das nicht, kam sich von ihm heraus, sozusagen, dass er diese Ressentiments, weil er hat in seinem Leben ist ja nie einem jüdischen Menschen begegnet. Der Professor wahrscheinlich auch nicht. Aber in seiner Imagination ist der Professor natürlich, dann hat er diese Auseinandersetzung mit
irgendwie den Menschen. Klingt das für mich wie die postkoloniale Theorie an den deutschen und amerikanischen Universitäten. Mhm. Naja, aber darüber reden wir nicht heute.
Vielleicht kommen wir noch dazu, wenn wir über die Unis reden.
Ja, genau. Ja, interessant. Mhm. Ich wollte noch die Frage nach der Opferhaltung stellen. Also das wird schon häufiger so festgestellt, dass muslimische Menschen dazu neigen, dass sie nicht verantwortlich sind, sondern irgendeine höhere Gewalt. Hat das auch was mit Antisemitismus zu tun?
Das hat vor allem mit den Verschwörungstheorien zu tun, ja. Also das geht noch über Antisemitismus hinaus, dieses verschwörungstheoretische Denken, dass irgendwelche Mächte verantwortlich sind. Und in Syrien war es ja auch tatsächlich die Lebenserfahrung so. Ja, also die Regime, das Assad-Regime war verantwortlich für sehr vieles, was passiert ist. Und die Einzelmenschen hatten da kaum Einfluss auch auf ihr eigenes Leben. Ja, sie waren sehr der Willkür ausgesetzt von dem Regime. Und das fördert, denke ich, diese Interpretation auch, die ja gar nicht dann so weit hergeholt ist. Nur wird es dann zur Verschwörungstheorie, wenn man dann auch sagt, naja, und aber auch das Assad-Regime selber, das war auch eine sehr häufige Verschwörungstheorie, dass die Leute haben, also die diesen starken Anti-Israelismus und das Anti-Jüdische mitgetragen haben, die haben gesagt, naja, das Assad-Regime, das sagt zwar, dass sie gegen Israel kämpfen wollen, aber eigentlich verhandeln sie hinter den Kulissen mit Israel und sind eigentlich nur, sind eingesetzt sogar von Israel. Ja, also so, dann wird das weitergesponnen und dann wird der Krieg, der Bürgerkrieg, der in Syrien ja lange, lange herrschte und so mehr als 500.000 Toten geführt hat, der wird so interpretiert, ja, da gibt es verschiedene Länder, die da auch mitmischen, aber wer ist der Profiteur? Israel, und Israel hat das irgendwie im Hintergrund alles orchestriert. Also so wird das dann zur antisemitischen Verschwörungstheorie.
Also die Opferhaltung existiert aber nicht nur in Syrien, sondern die existiert ja überall in muslimischen Ländern, vor allen Dingen auch unter Palästinensern. Die waren ja in Syrien in einem großen Lager. Und das waren die ersten, die im Bürgerkrieg herangenommen wurden. Also genau, da ist eben diese Opferhaltung im innerhalb des Koran irgendwo oder hat das was mit der Hierarchie zu tun, in der muslimische Menschen erzogen sind? Also nur der Vater oder der Vater ist der oberste Familie, das Familienoberhaupt hat das Sagen und genau, alles andere regelt Allah.
Ich bin mir da nicht sicher mit dieser Opferhaltung. Ich glaube, das ist, seit wann ist es sozusagen ein, gibt es irgendwie Credits dafür, dass man Opfer ist? Das ist ja noch nicht so lang. Und ich glaube, bei vielen Muslimen ist es eher das Gegenteil, dass sie sozusagen sagen, nee, wir sind die Starken. Mhm. Ja, oder es ist eine gewisse Ambivalenz da zumindest. Ja, also dieses, es gibt auch sehr, und auch das Panarabistische ist eigentlich das Gegenteil von Opferhaltung. Das ist dieses sehr überhebliche Sein. Wir Araber sind eigentlich besser als die Kurden sowieso, aber auch als andere. Und wir arabisch-muslimische Menschen sind besser als andere. Wir müssten eigentlich, weil wir besser sind, müssten eigentlich regieren. Aber das passiert nicht, weil irgendwie
da kommen wir jetzt zu meiner nächsten Frage. Die ist nämlich das mit dem Postkolonialismus. Also im Grunde sind ja eigentlich alle besetzt worden und Kolonie gewesen. Und dann ja an den Unis gibt es ja eine starke Solidarität mit Palästinensern. Und genau, erstens, woher erklärt die sich? Sind die Studienfächer inzwischen alle damit dieser mit dieser Frage konfrontiert? Oder, also ich denke Maschinenbau weniger, aber eben die geisteswissenschaftlichen Fächer. Und ja, also meine Frage wäre, ob du eine Idee hast, wie man dagegen vorgehen kann. Mhm. Was tun die Unis genug? Fragezeichen.
Ja, da sind, glaube ich, jetzt mehrere Fragen. Ja. Also erstmal, wie es dazu kommen konnte, genau. Und dann, was dagegen getan werden könnte. Ich glaube, es über die letzten Jahrzehnte, eigentlich war es ja schon auch, was Jean-Marie geschrieben hat, in 1967, nach dem Sechstagekrieg, gab es so einen Umschwung, nicht nur in Deutschland, aber in vielen Ländern, westlichen Ländern, aber auch beeinflusst von dem Sowjet-Antizionismus, die massiv dann ihre Ideologie exportiert haben, des Antizionismus, die tatsächlich wortgleich teilweise ist von dem, was man heute hört in den Slogans und den Anschuldigungen gegenüber Israel. Jedenfalls seit 1967 hat sich erst waren das kleinere Gruppen, die in den Unis, aber auch außerhalb der Unis, die nicht nur den Nahostkonflikt so interpretiert haben, dass nur Israel die Schuld trägt und die Palästinenser eigentlich gar keinen Handlungsspielraum haben und deswegen auch immer nur Opfer sein können. Was auch, denke ich, insgesamt also ein schräges Weltbild ist natürlich und auch also nicht nur den Palästinensern nicht gerecht wird, aber auch sie gar nicht als Individuen oder auch die Organisation irgendwie als ernst nimmt mit dem, was sie sagen. Und das hat sich diese Interpretation von dem Nahostkonflikt, aber darüber hinaus auch dieses antiimperialistische Weltbild, und bei dem ist nicht nur, also es ist ein verzerrtes antiimperialistisches Weltbild, also es ist nicht die Herangehensweise zu gucken, okay, wo sind Imperien, die sich ausweiten und auch Machtstrukturen durchsetzen, sondern es ist immer nur der Westen, der als Imperium wahrgenommen wird. Ja, und andere Imperien, die es gibt, die werden gar nicht wahrgenommen, die werden nur als und darin steckt auch vielleicht auch so eine gewisse Überheblichkeit, zu sagen, dass alles vom Westen ja kontrolliert ist und deswegen ist auch nur die Verantwortung beim Westen. Was nicht ist. Die Welt ist halt sehr kompliziert und es gibt verschiedene Akteure, die auch natürlich ihre Interessen versuchen durchzusetzen. Aber das hat sich in den Unis auch fortgetragen. Und da hat sich sozusagen ein kleiner radikaler oder ein Diskurs weiter radikalisiert, der wenig Widersprüche zulässt, der es nicht ertragen kann, wenn etwas dem widerspricht. Und das hat sich interessanterweise, das fand ich so interessant schon bei dem Vorfall der Marmi, wie ist sie?
Marmi Marmara.
Ja, genau. Marmi Marmara, genau. Ja. Mhm. Da sah man im Fernsehen die Bilder, wie, also dieses Schiff, das, das die
angeblich,
Blockade ja, besprechen Hilfs- sollte ja, genau. und angeblich Hilfsgüter ja, liefern genau. sollte, was aus der Türkei losgefahren ist. Islamistische Gruppen haben das gesteuert. Und wo man gesehen hat, die Israelis haben halt irgendwann gesagt, nee, das Schiff lassen wir nicht in Gaza rein und haben sind mit dem Hubschrauber gekommen und haben sich da abgeseilt, mhm. um halt dafür zu sorgen, dass es den Kurs ändert. Was man gesehen hat, die Bilder, die man gesehen hat, es hat man hat sich abseilende israelische Soldaten gesehen und Menschen, die mit Eisenstangen darauf auf die einschlagen. Die Kommentare waren aber, wie brutal jetzt Israel ist. Es gab natürlich dann, die israelischen Soldaten haben natürlich dann auch geschossen und es gab einige, viele Tote, ich glaube 10 oder 11 Tote gab es dabei. Ja, aber das, der Widerspruch dabei und dann wurden sozusagen diese Gruppe von Islamisten, die schon damals irgendwie im Interesse der Hamas gehandelt haben, wurden nie als auch Akteure wirklich wahrgenommen, sondern waren immer Opfer. Ne? Und sozusagen, je stärker sozusagen die Widersprüche da waren, desto stärker musste die Ideologie noch weiter vorangetrieben werden. Noch deutlicher wird es am 7. Oktober, als eigentlich ja allen, spätestens am 8., eigentlich auch schon am 7., klar sein musste, dass das, was Hamas und ihre Freunde da gemacht haben, und ich unterstütze auch in der Zivilbevölkerung, da sind da insgesamt 5000 Leute ungefähr, nach dem, was man jetzt weiß, in Israel eingefallen, haben da gemordet und vergewaltigt und also schreckliche Taten begangen. Und das war sehr schnell klar, weil die Hamas-Leute das gefilmt haben und selbst verbreitet haben. Es gab also eigentlich, selbst wenn man denkt, okay, Israel sollte nicht mehr existieren, selbst wenn man das denkt, aber selbst dann kann man eigentlich solche Taten nicht rechtfertigen. Die sind so unmenschlich, die lassen sich mit überhaupt nichts rechtfertigen. Das heißt, dieses Bild, dass die Palästinenser, insgesamt Palästinenser, immer nur die Opfer sind und immer die Guten sind, das passt eigentlich nicht mehr. Also was, dass die, und dann hat man nur zwei Möglichkeiten. Entweder muss man sein Weltbild ändern, muss sagen, na, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das funktioniert nicht mehr. Es gibt auch, das ist komplexer zumindest. Es sind nicht nur die Israelis schuld. Es sind auch, zumindest die Hamas-Terroristen tragen auch eine Mitschuld an dem Konflikt. Aber wenn man dieses Schwarz-Weiß-Bild beibehalten will und wenn man es nicht ändern will, dann muss man sozusagen noch stärker darauf eingehen und das verdrängen und leugnen, die sexuelle Gewalt leugnen, irgendwelche Verschwörungstheorien sich ausdenken, wie so auf dem Festival so viele junge Menschen einfach ermordet wurden, auf brutalste Weise. Dann gab es ja diese Verschwörungstheorien, dass da irgendwelche israelischen Hubschrauber angeblich dann auf die Leute geschossen hätten und die verantwortlich wären. Also solche Sachen gibt es dann und dann wird es immer nur noch radikaler. Und diese Entwicklung sehen wir. Es gibt eine stärkere Radikalisierung noch von diesen Gruppen oder von den Leuten, die sich darauf einlassen, dieses anti-imperialistische, aber dann anti-westlich anti-imperialistische Weltbild haben, nur in binären Kategorien denken und dieses nicht aushalten können, dass es halt komplex ist. Und das hat sich in einigen Fachbereichen so etabliert, dass es jetzt schwierig ist, dem zu widersprechen. Auch schon eine dieser Anschuldigungen, von denen, mit denen dann wirklich Stimmung gemacht wird, ist, dass jetzt ein Genozid stattfände im Gazastreifen, der von Israel gewollt wäre. Das ist diese Anschuldigung. Und wenn man dem auch nur widerspricht und sagt, guck doch mal genau hin, da passiert vielleicht was, tatsächlich ist es schlimm für die Zivilbevölkerung, aber ein Genozid, ist das wirklich ein Genozid? Also einfach diese Frage nur zu stellen, mhm. führt zum Ausschluss. Und das heißt, die haben es geschafft, zumindest in einigen Kreisen, einen Diskurs zu schaffen, wo es ganz schwierig ist, dem zu widersprechen. Das heißt, die Leute, und ich denke, dass oft in einigen Kreisen sogar die Mehrheit, die da ein bisschen zumindest nicht 100% übereinstimmen, trauen sich dann nicht, das zu äußern. Und das hat sich in den an den Unis leider so entwickelt über die letzten 20, 30 Jahre mindestens und wird auch getragen von vielen Professoren und dann auch von den Studierenden, die dazu sogar dann angeleitet werden. Und das ist, glaube ich, ein Grund, wieso es jetzt auch diesen starken, diese starke sogenannte Solidarität mit Palästinensern gibt. Also ich meine, das ist ja, da wird was projiziert den meisten. Die meisten haben, also ich habe mich mit vielen Studierenden auch unterhalten, die haben nicht wirklich Ahnung, was da passiert oder wissen wirklich sehr wenig über den Konflikt und haben auch keinen persönlichen Bezug dazu. Also in den USA ist ja Israel, palästinensische Gebiete noch viel weiter weg als von Deutschland, aber auch von Deutschland ist schon sehr weit weg. Und es gibt natürlich viele Konflikte auf der Welt. Aber wieso gibt es diese Passion, diese starken Emotionen zu diesem Konflikt und diese Identifizierung auch mit den Palästinenserinnen und Palästinensern? Weil es halt dieses Weltbild dann verstärken kann. Also das sind Projektionen, die aber dann auch rechtfertigen lassen. Das ist wieder eine Rechtfertigung, wieso die Ressentiments gegen das Jüdische gerechtfertigt werden können. Also so rum sehe ich das eher, diese Dynamik da. Und wie das geändert werden kann, also wenn man das einmal einsieht, dann kann es geändert werden, indem man das halt durchbricht, dass man sagt, das kann widersprochen werden. Und es ist dieses binäre Weltbild, da muss widersprochen werden. Und das können die Professoren machen. Da ist eigentlich die Aufgabe von den Professoren, dass eben nicht so ein binäres Weltbild oder das kommt die Komplexität von der Welt, dass sie die versuchen zu vermitteln.
Also sicherlich fängt von oben an, von den Universitätsleitungen, denn da wird ja auch entschieden, wer kommt an die Uni als Lehrer, Lehrkraft und dann, wenn die Studierenden dann auf gewisse Themen geprüft werden, müssen sie das ja wiedergeben, was ihnen da gesagt wird. Also ich halte das im Augenblick für eine sehr, ganz bedenkliche Entwicklung und die Frage ist, gibt es überhaupt in Europa oder auch in Amerika genug Vorbehalte gegen diese freiheitliche muslimische Entwicklung. Wir haben hier in Berlin an Schulen und anderen Einrichtungen die Tendenz, es werden Gebetsräume geschaffen, es werden Dinge von Schülern und Schülerinnen untereinander verlangt, die also nicht mit der westlichen Werteordnung vereinbar sind, aber es gibt zu wenig, also aus meiner Sicht zu wenig Widerstand, aber wie siehst du das? Ist das eine Entwicklung auch in den USA oder ist das jetzt hier in Berlin speziell, weil Berlin sehr viele ausländische, also Migranten mit nahöstlichem Hintergrund hat?
Ja, es ist schwierig. Es lassen sich nicht so einfache Lösungen oder Strategien da finden, sondern man muss halt da auch genau hingucken. Denn auch wie ich eben schon gesagt habe, ist einfach Realität, dass viele Menschen sich in Deutschland jetzt nicht nur dem Christentum zugehörig fühlen und das auch leben wollen und eine ganz kleine Minderheit auch dem Judentum, aber auch eine wachsende Minderheit dem Islam und das ist eine Realität und das muss man aufnehmen und gucken, dass man Strukturen so schafft, dass sie, das ist eben die Frage, wenn man einen Gebetsraum schafft und Strukturen schafft, die Religion auch einen Raum geben, was denn da genau passiert? Also es ist ja nicht in sich die Religion, sondern es ist, welche Ausrichtung der Religion und wie auch Leute, die dem widersprechen oder die, wenn man das jetzt ganz konkret macht, in Schulen in Berlin, aber auch in ganz Deutschland, wo, sagen wir mal, sind in einer Klasse, sagen wir mal 30% oder 40 oder 50 oder 60 oder 70% muslimischer Schüler. Da gibt es einige, die wollen fasten während der Fastenzeit. So, dann ist deren, denke ich, recht, dass sie fasten können, wenn sie das wollen. Wo es aber problematisch wird, ist, wenn die Druck ausüben, sozial oder auch sogar also mit direkten Angriffen, auf andere muslimische oder sogar nicht muslimische Schüler, dass die auch fasten müssen. Das heißt, oder das ist auch genauso beim Kopftuch. Mhm. Ja, also da muss man, die Regeln müssen so klar sein, dass die Individuen immer sagen können, wo die Grenzen sind und dass sie alle frei sind. Und da ist es halt die Aufgabe, und es sind sehr, sind oft Nuancen oder sieht von außen so aus wie Nuancen. Aber das geht dann wirklich auch ums Ganze, weil es halt diese, man muss halt in einer Gesellschaft, in der es nicht nur sozusagen eine Religion gibt, muss es so pluralistisch sein. Und das müssen sie aushalten, denn die, zumindest die monotheistischen Religionen beanspruchen ja die Wahrheit. Sie müssen aber aushalten, dass andere das nicht als Wahrheit sehen.
Ja, das Problem sind die Gerichte. Wir haben im Augenblick in Berlin nun gerade, wo es streng getrennt sein sollte, Religion und Staat, Gerichtsurteile, dass Frauen mit Kopftuch unterrichten dürfen und in anderen öffentlichen Einrichtungen sein können. Also ich denke auch die Gerichte, also die Juristen, sollten da mal schauen, welche Auswirkungen das hat. Ich glaube, man kann nicht nur streng nach Gesetz gehen. Man muss ja auch, da gibt's ja immer Spielräume.
Ja, beziehungsweise die Gesetze sind ja auch, können ja auch geändert werden. Und man sollte gucken, was sind dann Auswirkungen und wie kann man das machen. Also meine Partnerin, die ist französische oder war lange im französischen Schuldienst. Und da ist es so, da dürfen keine religiösen Symbole gezeigt werden. So. Und dann gibt es aber trotzdem diese Dynamiken, dass dann natürlich auch die Schülerinnen und Schüler dürfen das nicht. Was dann außerhalb der Schule passiert, da gibt es dann trotzdem auch, dann kann auch in der gesamten Klasse sich auswirken. Das heißt, man muss dann gucken, okay, was kann denn funktionieren und was nicht? Und ich denke, da ist es wichtig, dass sozusagen dieses Verständnis halt bei allen, dass es auch ankommt, dass Leute halt so und so sein dürfen. Und dass es okay ist und dass man die nicht dazu sozusagen zwingt, animiert, anders sich zu verhalten zu müssen. Also jetzt meine ich damit zum Beispiel der Zwang des Kopftuchs also der soziale Zwang, der sich schnell etablieren kann, wenn jetzt viele Schülerinnen in einer Schulklasse Kopftuch tragen, kann es dazu kommen, dass diese Dynamik sich von den Jungs und von den Mädchen, die dann Kopftuch tragen, auswirkt auf andere Mädchen, die noch kein Kopftuch tragen. Und das muss halt gebrochen werden. Und das muss nicht unbedingt, kann man sagen, okay, überhaupt kein Kopftuch in der ganzen Schule, aber ist nicht der einzige Weg. Man kann, glaube ich, auch andere Wege finden. Ja, aber was das gute Modell dann ist, das müsste man untersuchen und gucken. Aber nicht jedenfalls das einfach nur so laufen lassen. Man muss halt genau hingucken. Da muss man auch gucken, okay, was sind denn dann Strukturen, die ja in die Schulen rein wollen? Also Islamunterricht, wer macht den Islamunterricht? Wer sind die Leute und was benutzen sie für Bildungsmaterial, die dann den Islamunterricht machen in Deutschland? Also das sind wirklich dann, es sieht aus wie Detailfragen, man muss genau hingucken, aber daran liegt, glaube ich, das Entscheidende.
Ich glaube, ich beneide Frankreich gerade. Also du hast mitgegründet und bist Vorstandsmitglied, ich weiß nicht, ob immer noch, aber International Institute for Education and Research on Antisemitism, kurz IPSA, in London und Berlin und hast die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus initiiert. Wie sind diese beiden Institutionen heute aufgestellt und wie bewertest du deren Strahlkraft?
Also zu letzteren kann ich wenig sagen. Ich war in der Anfangsphase dabei. Und zwar ging das daraus, dass viele unserer Freundinnen und Freunde, die entweder als Sozialarbeiter oder Lehrerin gearbeitet haben, erfahren haben, dass wenn sie den antisemitischen Diskursen widersprechen, ihres eigenen Klientels, dass sie angegriffen werden und dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und dann haben wir gesagt, das ist wir waren halt da in Kreuzberg, haben gesagt, wir probieren das in Kreuzberg, Bildungsprojekte zu machen, die dem gerecht werden.
In einer muslimischen Community?
Nein, in Kreuzberg sind viele muslimisch, nicht muslimisch, aber
auch nicht gemischt. Muslimisch, also ja, gemischt.
Gemischt, genau. Gemischt. Mhm. Das war aber auch zu sehen, es gibt halt dann spezifische antisemitische Vorstellungen, also wenn man jetzt mit türkischem Hintergrund Leute sich anguckt, da gibt es diese Donmeh-Verschwörung. Das ist diese Idee, dass viele der Machthaber in der Türkei sozusagen konvertierte Jüdinnen und Juden sind. Mhm. Also Atatürk wurde sogar auch gesagt, der ist eigentlich konvertiert. Der ist, stammt den Dönme ab. Das war, hat eine längere Geschichte. Jedenfalls gibt es da spezifische Formen von Antisemitismus auch in den türkischen Communities. Mhm. Oder die manchmal bewusst sind, manchmal nicht bewusst sind, aber die man dann auch besprechen kann, ja. Und dann gucken kann, okay, wo kommen die überhaupt her? Das war ein Sabbatai Zvi, der war, Jude und hat sich als Messias gesehen und ist dann aber konvertiert zum Islam später und hat eine Gefolgschaft. Und wie das, also das ist relativ komplex, aber diese Vorstellungen sind antisemitische Verschwörungstheorien, die es dazu dann heute gibt. Oder diese Idee, dass Juden verantwortlich seien für den Zerfall des Osmanischen Reiches. Ja, also das. Jedenfalls gibt es da spezifische Sachen, die man erstmal wissen muss, um das dekonstruieren zu können. Und das war so der Ansatz, dass man sagt, wir gucken genau hin und auch beim Islam, wenn jetzt einige sagen, die Muslime und die Juden sind immer Feinde, das ist ein sehr starkes Motiv vieler Muslime zu rechtfertigen, warum sie keine Juden mögen. Sie sagen, ja, wir waren schon immer Feinde, das steht im Koran so drin und wir werden immer Feinde bleiben. Ich denke, das ist eine falsche Interpretation, aber jedenfalls ist es eine Interpretation, die da ist und die man versuchen kann, zumindest zu dekonstruieren, zu sagen, also auch, dass die Einsicht besteht, erstmal sind die Leute alle Individuen, selbst wenn alle um einen ringsrum in der eigenen Gemeinschaft so denken, muss man nicht auch so denken und auch sich im Koran anzugucken, na, wie ist das wirklich, eigene Interpretationen auch zuzulassen. So, diese spezifischen Sachen, das war unser Ansatz damals. Und was sie jetzt daraus gemacht haben, weiß ich nicht so genau. Und mit dem, mit IPSA, das war damals sozusagen der Forschungsbereich dazu.
Okay.
Wir haben dann, und damals bin ich auch weiter noch aktiv. Ja.
Also, Forschung heißt also das, was du machst, diese Studien und Dinge, weil.
Ja, da ist jetzt vor allem.
Politisch ist das nicht, sondern das ist eher so wissenschaftlich orientiert.
Ja, also in den letzten Jahren, Kim Stoller hat das sehr, sehr schön ausgebaut. London ist leider nicht mehr.
Okay.
Aber jetzt hier in Berlin noch sehr aktiv und viel Monitoring machen die auch noch und geben sozusagen, erstellen Expertise.
Für?
Reports. Na, für Journalisten okay. Oft, auch für Politiker.
Mhm, ja. Gut. Die Frage ist noch, die ich vorhin noch vergessen habe, wenn ein palästinensischer Staat sich gegründet haben würde, wären dann sämtliche Probleme des Nahen Ostens beseitigt? Ja, wir müssen beide lachen. Das ist vielleicht eine dumme Frage, ja. Weil die Antwort ist klar. Also, weil vor allen Dingen das Wort Nahostkonflikt ja suggeriert, dass hier der Nabel der Welt liegt. Mhm. Aber da du auch schon erwähnt hast, es gibt ja die verschiedenen muslimischen Gruppen, die sich auch nicht untereinander gut verstehen. Iran-Irak-Krieg und so weiter. Allein der Libanon war immer Kampfgebiet. Ja. Untereinander, also ist es einfach eine seltsame Vorstellung, die eben häufig in den Medien und unter Politikern auftaucht.
Ja, ja. Das ist eine gewisse Obsession, ja. Die ich da auch. Ich fand das ja sehr bezeichnend. Ich habe mal einen Postdoc gemacht in Tel Aviv und war da länger und also für ein knappes Jahr. Und dann kannte ich jemanden auch noch aus Berlin, der dann in den diplomatischen Dienst gegangen ist und dann war der zweite Mann da in der deutschen Botschaft. Mhm. Und der wollte sich gerne mit mir treffen, was ich natürlich auch gerne gemacht habe, dann als er in der ersten Woche oder so, als er da war. Und er hat mich dann gefragt, na, was denn, wie denn der israelisch-palästinensische Konflikt gelöst werden könnte. Er wollte das als seinen Schwerpunkt setzen. Mhm. Und das kam mir damals schon sehr komisch vor, denn ich dachte, es gibt ja sehr viele Probleme. Das war, ich glaube, 2013 war das. Sehr viele Probleme in Israel, sehr viele mögliche Arbeitsbereiche zwischen Israel und Deutschland. Wobei das jetzt nur ein bestimmter Bereich ist und sich viele daran probiert haben und das nicht unbedingt zur Lösung führt. Aber warum gibt es diese, dass das drängendste Problem gesehen wird? Das ist manchmal komisch und ja, du hast vollkommen recht, dass man auch innerhalb der palästinensischen Communities, da gibt es ja, also nicht nur die Fatah und Hamas sind sich Todfeinde eigentlich. Manchmal versuchen sie zu kooperieren, wenn es irgendwie unbedingt notwendig ist. Aber ich meine, die haben sich gegenseitig umgebracht. Und also auch jetzt sieht das nicht so aus. Es gibt ja auch
den islamischen Dschihad, PFLP und all diese Gruppen,
genau,
die zum Beispiel das Krankenhaus beschossen haben aus Versehen, was dann Israel angelastet wurde. Und Jahre später, Monate später kam raus, das haben sie selber hingekriegt. Gut, also wir lösen das heute nicht. Ja, einverstanden. Ich komme nochmal zurück auf die innerdeutsche Situation. Schon zu meiner Zeit, als ich noch studiert habe, hieß es Jude als Schimpfwort. Was ist damit los? Du hast dazu doch mal auch eine Studie gemacht, 2000.
Ja, richtig.
Lange her.
Ja, das war...
Hat sich da was verbessert? Gibt es dazu Erkenntnisse?
2000 schon? Nee, das war ein bisschen später. 2005 oder 2006 oder so. Naja, jedenfalls glaube ich nicht. Aber ich fand das sehr interessant, dieses Jude als Schimpfwort. Das heißt, das funktioniert ja nur, also dass man... Jude als etwas Schlechtes, das Wort Jude als etwas Schlechtes sieht, funktioniert ja nur, wenn alle das in einem gewissen Raum mittragen. Sonst wird es ja nicht als Schimpfwort funktionieren. Ja, wenn,
also ein Dankeschön.
Ja, also das funktioniert nur dann, dass, oder die Mehrheit zumindest mitträgt, dass etwas Schlechtes ist. Das heißt, es hat sich schon so weit in der Sprache breit gemacht, dass es selbstverständlich ist, dass jüdisch sein etwas Schlechtes ist. Und dann ist der Schritt, glaube ich, auch nicht nur zur Abwertung, sondern auch zur physischen Gewalt relativ klein, wenn es einmal etabliert ist, wenn es Usus ist, dass Jüdinnen und Juden das etwas, das negativ behaftet ist. Und das fand ich damals auch schon sehr, sehr frappierend und ich glaube nicht, dass sich da sehr viel geändert hat. Leider, was noch dazugekommen ist, also es hängt dann ab von den Kreisen, in denen man sich bewegt, das Zionist ist jetzt das sozusagen das Schimpfwort, auch schon länger, aber das ist sozusagen dann das, wo man sagt, da wer Zionist ist, den laden wir gar nicht erst ein. Und das macht sich auch an den amerikanischen Unis breiter. Und das ist mir auch schon sehr persönlich begegnet, dass ich Vorschläge gemacht habe, naja, vielleicht können wir mal die und die Leute einladen zum Konflikt. Dann wurde mir gesagt, naja, der ist aber Zionist. Naja, was heißt, also ich bin auch Zionist, was heißt das denn für dich, das Zionismus? Und daher ist schon halt, was ich am Anfang gesagt habe, auch diese sehr verschiedenen Vorstellungen, was denn überhaupt Zionismus heute ist. Aber dieses, dass sich das verbreitet mit einem Schimpfwort, und das dann auch weitergetragen wird, ja, dieses Schimpfwort hat ja die Funktion, das weiter vorzutragen, dass eben das klar gemacht wird, nein, das ist etwas Negatives. Und deswegen denke ich, ist das, also da muss auch gegengesteuert werden, wenn das in Schulen so auftaucht, ist, denke ich, dass das sehr wichtig, dass man das anspricht und sagt, das kann nicht als Schimpfwort benutzt werden. Und das, ich erinnere mich, der Anlass, warum ich da mich näher mit beschäftigt war, weil ich war mit meiner Nichte auf einem Spielplatz. Und da haben sich Jungs, 6, 7 Jahre alt, als Jude beschimpft in meinem Beisein. Und ich habe versucht, ihnen zu erklären, dass sie das nicht benutzen, das Wort nicht benutzen sollten als Schimpfwort. Aber das haben sie haben nicht verstanden, worauf ich hinaus wollte. Sie haben einfach verstanden, dass ich nicht möchte, dass sie in meiner Gegenwart schimpfen oder Schimpfwörter benutzen.
Na, weil sie die Bedeutung wahrscheinlich gar nicht
richtig
verstehen. Ja. Aber dadurch, wenn sie älter werden, werden sie es schon verstehen.
Ja, beziehungsweise da ist ja die, das lässt sich ja nicht trennen, die Konnotation zu jüdischen Menschen.
Ja, ja.
Selbst wenn die nicht immer daran denken, bei der Benutzung des Schimpfwortes an Menschen, weil sie das einfach als Schimpfwort so kennen, lässt sich das aber nicht ganz trennen. Denn wenn sie einen jüdischen Menschen oder ein Symbol des Judentums dann sehen, dann wird das ja wieder wachgerufen.
Interessanterweise haben Zuwanderer eben aus dem Nahen Osten oder Mittleren Osten ihr Judenbild hier ein bisschen korrigiert. Also die hatten da kein Bild, haben wirklich ganz absurde Vorstellungen gehabt, wie Juden aussehen mit Hörnern und Schwänzen und so weiter. Das habe ich jetzt mir nicht ausgedacht, sondern das ist so. Und haben dann hier festgestellt, das sind ja echt Menschen wie wir. Okay, also letzte Frage. Du hast 2025, also jetzt ganz aktuell, ein Sammelband herausgegeben mit dem Titel Antisemitismus in Deutschland nach dem 7. Oktober 2023. Ja, kannst du das so in einem knappen Beitrag nochmal zusammenfassen? Was ist der Tenor?
Ja, Das war mit Olaf Glöckner haben wir das gemacht. Das ist der zweite Sammelband, den wir zusammen machen. Der erste ist 2019 erschienen mit dem Titel damals Das neue Unbehagen. Und da waren die Beiträge noch vor Halle geschrieben worden. Mhm. Und da gab es schon sehr starkes Unbehagen zu Antisemitismus. Und nach dem 7. Oktober ist der Verlag sogar an uns herangetreten, hat gefragt, ob wir nicht einen zweiten Band machen wollen.
Welcher Verlag?
Der Georg Olms Verlag. Ja, mhm. Olms Verlag, mhm. Mit dem wir sehr gut zusammengearbeitet haben. Und wir haben festgestellt, aber offensichtlich auch im Verlag, dass sich das nochmal sehr stark geändert hat, wie akut der Antisemitismus ist heute, dass man dem gar nicht mehr entkommen kann in den allermeisten Kreisen, dass er sehr viel stärker auch auf direkte Gewalt oder in anderer Form gegen Juden und Juden gerichtete Aktionen zielt oder das auch Gewalt verherrlicht. Und das ist nicht nur, was schon schlimm genug ist, eine Weitertragung von antisemitischen Stereotypen und Vorstellungen ist, die so geäußert werden auf verschiedenste Weise, sondern das direkt als Angriff gegen Jüdinnen und Juden auch formuliert wird und auch die Gewalt steigt. Und das aus verschiedensten Ecken. Mhm. Und zwar so, dass auch in dem Sammelband eine große Gruppe von Antisemitinnen und Antisemiten, die sich bei den Rechtspopulisten befinden, die wird da unterbelichtet, die kommt zwar auch vor, wir haben dazu auch einen Beitrag drin in dem Sammelband, aber weil die anderen Gruppen im Moment so laut sind, also aus den Ecken von den islamistischen Ecken und vor allem diesen antiimperialistischen Ecken, die eben auf diesen Gaza-Konflikt so stark aufgesprungen sind. Ich denke, um sich selber zu rechtfertigen, mussten sie eben noch lauter werden. Die sind jetzt so massiv, treten die auf in allen verschiedenen Kontexten, also an den Unis, in den Medien, sozialen Medien noch viel stärker. Und es gibt diese Koalition immer stärker, die nicht mehr unbedingt auf der Organisationsebene sein müssen, sondern sehr fragmentarisch sein können, besonders auf sozialen Medien, also von Islamisten, Linken, Antiimperialisten. Gerade da gibt es sehr große Überschneidungen, die gegenseitig das Material auch benutzen. Dass das so massiv ist, dass also Jüdinnen und Juden schon gar nicht entkommen können dem, aber auch Leute, die eben das nicht teilen, also die nicht Juden sind, da gar nicht mehr gegen ankommen und sich dem auch gar nicht mehr entziehen können. Und die Konsequenz ist, dass sich viele nicht mehr trauen, der Öffentlichkeit irgendwie als jüdisch nicht erkennen zu geben. Und auch Leute, die das eben nicht teilen, so eingeschüchtert sind, dass sie da nicht mehr widersprechen.
Ich danke dir erstmal. Ich wollte noch nicht unerwähnt lassen, dass du 2013 den Raoul Wallenberg Award Prize in Human Rights and Holocaust Studies bekommen hast an der Universität Tel Aviv. Und noch eine letzte Frage zu dir persönlich. Manchmal stand hinter deinem Namen Junior. Mhm. Warum?
Weil mein Vater auch so heißt wie ich.
Aber der ist auch wissenschaftlich tätig oder ganz anders?
Nee, der ist aber jetzt in Rente, der ist in der Politik tätig.
Ach so, ich habe von dem, glaube ich, schon mal auf was gelesen.
Das kann sein. Einer seiner Hauptprojekte ist, die Bahn nach Usedom zu bekommen.
Oh Gott, der Arme. Der fasse schon wieder Antisemitismus. Ja. Nein. Okay, also ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und weiterhin einen guten Verlauf deiner Reise durch Deutschland und und viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Interview.
Sehr gern.
Freut mich, dass es geklappt hat.
Ja, danke.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. besuchen Sie uns.